Das ist eine gute Frage Podcast.
Der Podcast zur Klimakrise
und zur Energierevolution
von Cornelia
und Volker Quaschning.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Das ist eine gute Frage Podcast. In die Kommentare zu meinem letzten YouTube-Video wurde der dringende Wunsch nach einer neuen Podcast-Folge geschrieben. Und da wir ein brandaktuelles Thema haben, dem wir uns unbedingt widmen möchten, haben wir das gleich mal in die Tat umgesetzt.
Herzlich willkommen auch von mir. Berlin wurde im Januar 2026 zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres von einem größeren Stromausfall heimgesucht. Da wir auch in Berlin wohnen, ist das Grund genug, zu diesem Thema eine Podcast-Folge zu machen. Was sind die Ursachen für Blackouts? Werden diese in Zukunft wahrscheinlicher? Sollten wir uns damit intensiver auseinandersetzen? Und vor allem, was kann getan werden, um sie zu vermeiden? Und was können wir tun, wenn wir betroffen sind? Darüber werden wir heute reden.
Außerdem werden wir diskutieren, wie die Energiewende unsere Energieversorgung sicherer machen kann und wie Elektroautos, Solarheimspeicher oder auch Balkonsolaranlagen uns helfen können, kritische Situationen bei der Stromversorgung zu überstehen. Ein super spannendes Thema, auf das ich mich richtig, richtig freue.
Gut, dann lass uns mal diskutieren, wie es zu den Stromausfällen kommt. Du bist doch studierter Elektroingenieur. Erklär uns doch einfach mal, wie und warum der Strom ausfallen kann.
Ja, gerne. Also zu Hause kann man das ganz einfach nachvollziehen. Du hast eine Lampe, ziehst den Stecker, weg ist der Strom, das Licht ist aus, Blackout im wahrsten Sinne des Wortes.
Das ist jetzt aber mal als Erklärung ziemlich platt. Bei der öffentlichen Stromversorgung ist das doch etwas komplizierter.
Naja, nicht unbedingt. Es kommt drauf an. Wenn es jetzt um einen Stromausfall in einem kleineren Gebiet geht, also zum Beispiel um ein einzelnes Haus oder einen Häuserblock, dann reicht es in der Tat, das entsprechende Anschlusskabel zu kappen. Und wenn die Häuser nicht selbst schon an der Energiewende, zum Beispiel durch eine Solarspeicheranlage beteiligt sind, dann wird es dort dunkel. Das gilt auch für kleinere Netze oder Ortsteile, die mit einer einzelnen Stichleitung ans öffentliche Stromnetz angeschlossen sind.
Gut, aber die Stromausfälle in Berlin waren größerer Natur. Hier war es nicht nur ein Ortsteil, sondern mehrere Stadtteile, die dunkel waren. Ist das dort auch so einfach?
Auch hier kommt es wieder auf den Stadtteil an. 2019 wurden beispielsweise Teile von Köpenick, unter anderem der Ortsteil Wendenschloss, lahmgelegt. Damals hatte ein Bagger bei Brückenbauarbeiten ein Hochspannungskabel durchtrennt und zack, war es dunkel. Und dann hat es über einen Tag gedauert, das Kabel wieder zu flicken.
Warum hängen Stadtteile denn an einem einzigen Kabel? Das ist doch viel zu riskant.
Ja, völlig richtig. Bei größeren Netzen, wie auch in Berlin-Köpenick, gilt normalerweise darum auch das sogenannte N-1-Kriterium. Die Netze sind dann so aufgebaut, dass es zu keinem Ausfall kommen darf, wenn ein einzelnes Kabel, ein einzelner Trafo oder ein einzelnes Kraftwerk ausfällt. Es muss immer noch ein zweites, sogenanntes Betriebsmittel vorgehalten werden, um im Fall der Fälle umschalten zu können.
Und warum waren dann Teile von Köpenick dunkel, wenn nur ein einziges Hochspannungskabel durchtrennt wurde?
Ja, ganz einfach, weil es nicht ein einzelnes Kabel war, sondern zwei. Aus Redundanzgründen wurden zwei Kabel parallel verlegt. Das heißt, wenn ein Kabel ausfällt, hätte das zweite Kabel die Versorgung übernehmen sollen. Nur der Bagger hat gleich einfach beide Kabel auf einmal erwischt und dann hilft N-1 auch nicht sonderlich viel.
Oh Mann, warum legt man die Kabel direkt nebeneinander?
Naja, wenn du mit Kabeln über einen Fluss willst, ist es halt nicht immer ganz so einfach. Eine zweite anders verlaufende Trasse treibt dann die Kosten ziemlich nach oben. Und dann meckern wieder alle, dass der Strom so teuer ist. Und darum ist es gar nicht so selten, dass die zwei redundanten Leitungen parallel verlegt werden.
Gut, das im Berliner Ortsteil Wendenschloss war also ein Bauarbeiterunglück. Die jüngsten Stromausfälle waren aber Sabotage. Hier wurde gezielt ein Blackout herbeigeführt. Im September 2025 waren die Berliner Stadtteile Adlershof, Altklinike und Niederschöneweide und Teile von Köpenick betroffen. Und damals war auch schon in einzelnen Netzbereichen bis zu 60 Stunden lang der Strom weg. Ein Brandanschlag war der Auslöser.
Ja, und ich fand es bedenklich, wie einfach das Ganze herbeigeführt werden konnte. Ziel des Anschlags war ein Hochspannungsmast, von dem das Hochspannungskabel in die Erde geleitet wurde. Es gibt Berichte, dass um das Hochspannungskabel eine Eisenkette gelegt, Benzin oder ein anderer Brandbeschleuniger drüber gekippt und das Ganze angezündet wurde. Bestätigt ist, dass das Feuer die Isolation des Hochspannungskabels zerstört hat. Möglicherweise hat die Kette dann für einen Kurzschluss gesorgt, das Kabel war stark beschädigt und ist ausgefallen.
Und hier wieder die Frage, reicht es, ein einzelnes Kabel zu zerstören? Du hast doch vorhin gesagt, es gilt das N-1-Kriterium, also die Redundanz.
Ja, und deshalb musste das Ganze an zwei Stellen gleichzeitig erfolgen. Man hat den Anschlag also nicht nur in einem einzelnen Mast gemacht, sondern an zwei unterschiedlichen Masten und damit auch die Redundanz lahmgelegt.
Okay, da muss sich jemand recht gut ausgekannt haben. Ein Feuer an einem Einzelmast hätte also nicht ausgereicht?
Ein Mast alleine? Vermutlich nicht. Ob sich jemand gut auskennen muss? Naja, Grundkenntnis in Elektrotechnik brauchst du natürlich schon. Aber die Pläne für Hochspannungsleitungen sind in Deutschland nicht streng geheim. Die kann man relativ einfach öffentlich einsehen.
Echt jetzt? Das heißt, wir geben Menschen aus aller Welt, die uns schaden wollen, gleich die Karten an die Hand, damit sie wissen, wie und wo sie uns am besten treffen können?
Ja, so in etwa.
Oh Mann, manche Dinge machen einen einfach fassungslos.
Naja, wenn du eine Stromversorgung planen oder optimieren möchtest, ist es ja hilfreich, wenn man einfach an die Daten rankommt und diese nicht irre kompliziert beschaffen muss. Bürokratieabbau und so. Wenn man da monatelang Anträge stellen muss, um an die Daten zu kommen, dann jammern doch auch wieder alle. Wir hatten lange, lange friedliche Zeiten, wo das Anschlagsrisiko gar kein Thema war.
Ja, die Zeiten haben sich aber geändert. Da muss man aber auch mal über diese in meinen Augen etwas naive Transparenz nachdenken.
Sicher eine gute Idee, wobei ich vermute, dass sich Putin oder andere die Karten sicherlich alle schon runtergeladen haben.
Damit könntest du recht haben. Leider, und die Anschläge häufen sich. Der Stromausfall im September in Adlershof wurde öffentlich gar nicht so stark diskutiert, aber die jüngsten Stromausfälle in Zehlendorf und Umgebung war in der öffentlichen Diskussion ein ganz anderes Kaliber.
Lag vermutlich am Winter.
Schon möglich. Ein Stromausfall im Winter ist wesentlich unangenehmer als im Herbst oder Sommer, denn jetzt im Winter sind auch die Heizungen betroffen. Für viele ist das jetzt ein Argument gegen die Wärmepumpe, weil diese mit Strom läuft.
Ja, ja, und sie vergessen dabei, dass auch eine Gasheizung, eine Holzpelletheizung oder eine Ölheizung ohne Strom auch nicht laufen. Die waren ebenfalls alle kalt. Als Argument gegen die Wärmepumpe taugt der Stromausfall also gar nichts.
Gut, dann lass uns mal diskutieren, was passiert ist. Wir hatten gerade wieder einen Brandanschlag.
Ja, und diesmal auf eine Kabelbrücke vom Heizkraftwerk Lichterfelde über den Teltow-Kanal. Da gab es wieder mal mehrere parallele Hochspannungsleitungen, die durch das Feuer zerstört wurden. Und da die Reparatur technisch ziemlich aufwendig war, hat es bis zu 4 Tage gedauert, bis alle wieder Strom hatten.
Neben Berlin-Zehlendorf hat es auch die Stadtteile Lichterfelde, Dahlem, Nikolassee, Wannsee und Schlachtensee getroffen. Und vermeintlich Schuldige für den Anschlag gibt es auch schon. Es sollen Linksradikale gewesen sein, die sogenannte Vulkangruppe.
Die sollen auch in Adlershof verantwortlich gewesen sein, wobei ich da gewisse Zweifel habe.
Oh, machen wir jetzt eine Verschwörungstheorie auf?
Naja, die Hochspannungskabel gehören Stromnetz Berlin und das Heizkraftwerk der Berliner Energie und Wärme. Beides sind landeseigene Betriebe, also volkseigene Betriebe. Praktisch ist das ja schon fast Kommunismus. Was sollten da Linksradikale dagegen haben? Und getroffen hat es auch viele nicht so vermögende Leute und Altenheime. Also, wenn das wirklich Linksradikale gewesen sind, ja, dann waren die offenbar ziemlich verpeilt.
Wobei es von der sogenannten Vulkangruppe ein Bekennerschreiben gibt. Aber witzigerweise auch ein zweites Bekennerschreiben, in dem sich die Vulkangruppe von der Vulkangruppe distanziert. So oder so. Für die AfD und Co. war das aber natürlich ein gefundenes Fressen. Die konnten auf der Gefahr rumreiten, die angeblich von linken, woken Menschen ausgeht.
Ja, wenn man die Verantwortlichen sucht, gibt es eigentlich 2 Möglichkeiten. Entweder es waren ein paar linksradikale Idioten, die volkseigene Betriebe angreifen. Oder man sucht dort, wo man von einem Stromausfall am meisten profitiert. Und das sind Kräfte, die in Deutschland Angst und Unsicherheit schüren wollen. Da würde ich meinen Blick weiter in Richtung Osten wenden oder auf rechtsextreme Kräfte in Deutschland, die das dann auch noch politisch ausschlachten. Aber vermutlich werden wir nie erfahren, wer am Ende dafür verantwortlich war. Für den Anschlag in Adlershof hat man ja auch noch niemand verhaftet.
Diese Anschläge und ihre Auswirkungen zeigen, wie verwundbar unsere Stromversorgung eigentlich ist und wie gering das Risiko beim Durchführen dieser Anschläge erwischt zu werden ist. Wenn Länder wie Russland uns schaden wollen, können sie das scheinbar recht einfach machen. Sie müssen nicht einmal selbst aktiv werden. Sie können ein paar sogenannte Wegwerfagenten bezahlen, also ein paar Kleinkriminelle, die dann für kleines Geld die Stromversorgung sabotieren. Wegwerfagenten sollen ja auch schon an anderer Stelle aktiv gewesen sein. Auf diese Art und Weise könnten Stromausfälle am Ende sogar der Regelfall werden, so wie die zig Cyberangriffe schon Regelfall sind. Wir haben das Gefühl, dass unsere Stromversorgung immer da und immer sicher ist. Aber dieses Gefühl ist wohl völlig trügerisch.
Völlig richtig. Ich rede schon seit mehreren Jahren davon, dass wir vermutlich in absehbarer Zeit auch größere Stromausfälle sehen werden. Das, was in Berlin im Kleinen geht, kannst du auch viel größer aufziehen. Wenn du die Übertragungsnetze, also die Stromautobahnen an 2 bis 3 neuralgischen Punkten angreifst, dann ist es in großen Teilen Deutschlands dunkel. Und wenn du das in Anführungszeichen clever angehst, möglicherweise sogar in halb Europa.
Populistische Kräfte erzählen, dass die Energiewende daran schuld ist, dass unsere Energieversorgung unsicherer wird.
Oh Mann, das ist doch vollkommener Nonsens. Die Energiewende macht unsere Energieversorgung sicherer. Da werden wir später nochmal drauf eingehen. Wenn wir von normalen Zeiten ausgehen, ist die deutsche Stromversorgung auch eine der sichersten der Welt. Für die Sicherheit der Stromnetze gibt es einen Index, den SADI. SADI steht für System Average Interruption Duration Index und er beschreibt die mittlere Zeit, die man durchschnittlich in Deutschland von einem Stromausfall betroffen ist. 2024 lag der Wert bei 11,7 Minuten, 2006 waren es noch über 20 Minuten. Und das in einem ganzen langen Jahr. Also trotz oder vermutlich sogar wegen der Energiewende wird unsere Stromversorgung immer sicherer.
Durch die Anschläge wird der Wert für die Stromausfallzeiten aber steigen.
Nicht unbedingt. Lokal waren die Anschläge schon ziemlich dramatisch, aber es waren trotzdem vergleichsweise wenige Menschen betroffen und das mittelt sich dann am Ende wieder raus, wenn du ganz Deutschland betrachtest. Ich gehe nicht davon aus, dass der Wert signifikant ansteigen wird.
Okay, jetzt haben wir uns erstmal angeschaut, wie es zu den Stromausfällen kommen kann. Eine Zunahme ist wahrscheinlich. Die Zeiten werden viel unruhiger. Und wenn es so einfach ist, ganze Stadtteile oder am Ende auch ganz Deutschland elektrisch lahmzulegen, dann wird es früher oder später auch passieren. Das heißt, wir müssen jetzt mal intensiv diskutieren, wie wir uns vorbereiten können und was wir gegen Stromausfälle unternehmen können.
Ja, und erstmal muss man sich da klar machen, was alles ausfällt, wenn der Strom weg ist.
Wer sich da ein bisschen reindenken will, kann auch den Roman Blackout lesen. Der beschreibt das eigentlich ganz gut.
Ja, richtig. Aber lass uns doch hier auch einfach alles nochmal ein bisschen schnell zusammenfassen. Ist der Strom weg, hast du kein Licht, kein Internet, kein Radio, kein Fernsehen. Und alle anderen elektrischen Geräte wie Kühlschrank, Herd, Föhn oder Toaster, die fallen auch aus. Wenn du elektrische Rollläden hast, bekommst du die auch nicht mehr hoch. Dann ist es sogar tagsüber dunkel. Und das trifft natürlich nicht nur dich in der Wohnung, sondern alle anderen auch, also auch Einkaufsläden. Das heißt, selbst das Einkaufen klappt nicht mehr. Also kannst du kein Wasser oder was zu essen kaufen, wenn du zu Hause nichts mehr hast.
Darum sollte man auch immer ausreichend Vorräte haben. Also für ein paar Tage immer was zu essen und auch genug Trinkwasser.
Gerade Trinkwasser haben viele nicht auf dem Schirm. Aber wenn der Strom länger ausfällt, dann betrifft das früher oder später auch die Pumpen der Wasserbetriebe. Für diesen Fall haben wir zwei Kisten Wasser im Haus und einen Trinkwasserfilter. Den gibt es im Outdoor- oder Campingbereich. Da kann man dann im absoluten Notfall an einen der Berliner Seen oder Flüsse fahren und dann das Wasser von dort filtern. Somit hat man dann auch bei einem längeren Stromausfall kein Nachschubproblem.
Zu den elektrischen Geräten, die ausfallen, gehört auch die Heizung. Jede Heizung hat eine Elektronik und Pumpen, die ohne Strom nicht laufen. Wie schon gesagt, da ist es völlig egal, ob es eine Wärmepumpe oder eine Gastherme ist.
Dein E-Auto kannst du natürlich auch nicht mehr aufladen. Aber bevor jetzt einige rufen werden, ich wusste ja schon immer, das E-Auto ist keine gute Wahl, dein Verbrennerauto kannst du natürlich auch nicht mehr betanken, denn ohne Strom laufen die Pumpen bei den Tankstellen natürlich auch nicht mehr. Nur das gute alte Fahrrad, das ist wirklich unabhängig vom Strom.
Aber auch nur, wenn es kein E-Bike ist. Aber okay, das reicht doch erstmal für den Überblick. Ausreichend Essen und Trinken im Haus haben ist also erstmal sinnvoll. Trotzdem wird es sehr schnell ungemütlich, wenn der Strom ausfällt. Das haben wir ja in Zehlendorf gesehen. Dann lass uns doch nochmal überlegen, was man dagegen tun kann.
Naja, ganz einfach, die Energiewende vorantreiben.
Ja, du schon wieder. Solar- und Windkraftanlagen schalten doch auch ab, wenn der Strom weg ist.
Ja, nicht unbedingt, wenn du es richtig machst. Und darum glaube ich, wir sollten hier wirklich mal alle Lösungen durchdiskutieren. Also fangen wir zuerst mal bei den Einfamilienhäusern an.
Wir müssen aber auch unbedingt die Lösungen für Mietwohnungen diskutieren. Nicht, dass es wieder heißt, schön und gut, die Leute mit Geld können sich vor Stromausfällen schützen, aber alle anderen trifft es nach wie vor hart.
Ja, aber auch für die Mietwohnung gibt es Lösungen. Trotzdem fangen wir bei den Einfamilienhäusern an, weil es dort am einfachsten ist und man da auch die fast perfekte Lösung umsetzen kann. Und das sind Solarheimspeicher. Wenn ihr ein Einfamilienhaus habt und euch vor einem Stromausfall schützen wollt, besorgt euch eine Solaranlage und einen Batteriespeicher und alles ist gut.
Aber da muss man auch erstmal kräftig investieren für so ein Solarheimspeichersystem.
Ja, aber das Schöne ist, dass sich Solarheimspeichersysteme rechnen, also nach einigen Jahren selbst bezahlt machen und die Sicherheit vor dem Stromausfall fast für umsonst mitliefern können. In der Regel hat man nach gut 10 Jahren die Investition wieder eingespart und danach ist man im Plus und man ist bei einem Stromausfall für lange Zeit auf der sicheren Seite.
Und warum rechnet es sich? Was nutzt so ein Batteriespeicher ohne Stromausfall?
Naja, der eigene Solarstrom, der ist halt einfach unschlagbar günstig. Immer wenn du den Solarstrom selbst verbrauchen kannst, anstatt Strom aus dem Netz einzukaufen, sparst du viel Geld. Im Sommer liefert die Solaranlage allerdings tagsüber viel zu viel Strom. Den kannst du gar nicht komplett selbst verbrauchen. Und dann ist die Idee, den überschüssigen Solarstrom in der Batterie zwischenzuspeichern und dann nachts nach Sonnenuntergang den zwischengespeicherten Strom aus der Batterie zu nutzen, damit man dann keinen teuren Netzstrom mehr kaufen muss. Jedes Mal, wenn du billigen Solarstrom in die Batterie packst und zu anderen Zeiten wieder rausholst, sparst du richtig Geld und über die Jahre kann man so einen Batteriespeicher locker wieder refinanzieren. Wenn du Glück hast, hält das Ding auch 15 bis 20 Jahre, bis dahin ist er locker bezahlt.
Okay, der Batteriespeicher ist also sowieso da. Den muss man sich gar nicht als Notstromsystem kaufen. Dann erklär mal, wie groß ist so eine Anlage und was muss man investieren und dabei beachten?
Naja gut, erstmal sollte man das Dach komplett mit Photovoltaik möglichst voll machen. Hast du beispielsweise 50 Quadratmeter auf dem Dach frei, dann kannst du ungefähr 10 Kilowatt an Photovoltaikleistung installieren. Und das reicht, um im Frühjahr, im Sommer oder auch im Herbst ein Haus locker voll versorgen zu können. Und dann brauchst du noch einen Batteriespeicher, der im Keller oder im Hauswirtschaftsraum installiert wird.
Aber dafür muss man auch ausreichend Platz haben. In unserem Stadtteil haben viele Einfamilienhäuser gar keinen Keller mehr. Und der Hauswirtschaftsraum ist auch ziemlich klein meistens.
Ja gut, aber dafür sind die Batterien natürlich auch deutlich kleiner geworden als früher. Man muss ungefähr den Platz für einen Gefrierschrank vorsehen. Das bekommt man meistens hin. Irgendwo gibt es da doch eine Ecke im Haus und wenn es nicht geht, dann kann man auch in den Schuppen oder zur Not nach draußen ausweichen. Und das Coole ist, dass die Preise halt für die Batteriespeicher extrem gefallen sind. Das heißt, heute zahlt man weniger als die Hälfte als noch vor 5 oder 10 Jahren.
Was muss man denn heute dafür investieren?
Kommt auf die Größe der Solaranlage und den Batteriespeicher an. Wenn du also 10 Kilowatt Photovoltaik aufs Dach packst, also ungefähr 50 Quadratmeter an Solarmodulen und einen 10 Kilowattstunden Batteriespeicher nimmst, ja, dann liegst du irgendwo zwischen 15.000 und 20.000 Euro. Und wenn es darum geht, einen Stromausfall abzupuffern, ist es sogar sinnvoll, einen etwas größeren Batteriespeicher zu nehmen. Zum Beispiel 20 Kilowattstunden und da kommen dann nochmal 3.000, 4.000 Euro dazu.
Das ist aber schon viel Geld.
Ja, aber wie gesagt, rechnet sich das System von selbst. Die Anlage liefert auch knapp 10.000 Kilowattstunden an Solarstrom pro Jahr und das frei Haus. Das ist schon eine Hausnummer. Damit kannst du deine Stromrechnung kräftig drücken und über die Lebensdauer macht sich das System mehr als bezahlt. Und wenn du das Geld nicht flüssig hast, dann kannst du solche Systeme auch finanzieren oder mieten. Da verdienen zwar auch die entsprechenden Anbieter solcher Systeme einiges dran, aber das ist immer noch besser, als beim Stromausfall blank dazustehen.
Aber ist man mit einem Solarbatteriespeichersystem wirklich automatisch vor einem Stromausfall sicher? Die schalten sich doch auch bei einem Stromausfall ab.
Richtig, klar. Die Solaranlage ist im Normalfall mit dem Stromnetz gekoppelt. Fällt das Stromnetz aus, muss die Anlage sich selbstständig abschalten. Und möchte man bei einem Stromausfall dann immer noch Strom haben, dann muss man dafür sorgen, dass das System notstrom- oder ersatzstromfähig ist.
Was bedeutet das? Kannst du das nochmal näher erklären?
Klar, wenn das Netz weg ist, also wenn der Strom ausfällt, dann musst du dich erstmal vom Netz trennen, also dein Haus wegschalten. Du willst mit der Solaranlage ja nicht die Stromversorgung des ganzen Wohnviertels abdecken, das schafft ihr auch gar nicht. Also bist du vom Netz getrennt, kann dann die Solaranlage mit der Batterie ein eigenes Inselnetz aufbauen. Und dann kannst du den Solarstrom direkt verbrauchen, auch ganz ohne Netzanschluss. Und liefert die Solaranlage dann zu viel Strom, landet der wieder in der Batterie und reicht der Strom von der Solaranlage nicht aus, dann kommt der restliche Strom aus der Batterie. Das funktioniert vollautomatisch und du kannst zu Hause alles, was am Solarheimspeichersystem angeschlossen ist, auch ganz normal weiter betreiben.
Gut, aber damit die Anlage ganz normal weiterläuft, muss ich sie ja erst vom Netz trennen. Wie funktioniert das? Muss ich da vor Ort sein und es händisch machen, indem ich einen Schalter drücke oder geht das auch automatisch?
Ja, da gibt es auch verschiedene Lösungen. Es gibt wirklich die Schalterlösung, wo du einen Schalter umlegen musst, also weg vom Netz und hin in den Inselbetrieb. Manche Anlagen haben auch nur eine Notstromsteckdose. Da musst du dann mit einer Kabeltrommel den Strom selbst verteilen, was natürlich nicht so komfortabel ist. Da reden wir dann auch wirklich von Notstrom. Und es gibt Lösungen, die vollautomatisch umschalten. Das heißt, da musst du gar nichts tun. Die Stromversorgung läuft dann zu Hause bei einem Stromausfall ganz normal weiter, als wäre gar nichts passiert. Das heißt dann ersatzstromfähig und das ist richtig edel.
Und ist das dann auch richtig teuer?
Nein, das kostet nur ein paar hundert Euro Aufpreis, aber man muss es halt wissen und einplanen und mit dem Installateur der Anlage vorab besprechen. Von selbst wird oft nur die billigste Lösung eingebaut und die ist dann meist nicht notstrom- oder ersatzstromfähig.
Im Sommer, hast du gesagt, kann man das Haus komplett mit so einer Inselanlage versorgen. Aber was ist mit dem Winter? Wir hatten jetzt in Berlin den Stromausfall im tiefsten Winter.
Richtig, das Sommerhalbjahr, das ist gar kein Problem. Wenn man da nicht gerade 10 bedeckte Tage hintereinander hat, dann kann das Solarbatteriespeichersystem die Stromversorgung wie gewohnt komplett sicherstellen. Im späten Herbst und im zeitigen Frühjahr kommt es darauf an, was von der Sonne nachkommt. Wenn da mal eine längere Schlechtwetterperiode kommt, dann muss man sich beim Strom möglicherweise etwas einschränken. Problematisch ist aber der dicke Winter, speziell wenn auch noch eine Wärmepumpe mit am Start ist.
Und wie lange reicht das im Winter?
Naja, ein 20 Kilowattstunden Batteriespeicher ist auch an einem Tag leer, wenn die Wärmepumpe kräftig Strom zieht.
Und was mache ich dann?
Na, auch da gibt es verschiedene Lösungen. Erstmal ist es sinnvoll, sich etwas einzuschränken, dann reicht es länger. Und dann kann man auch hoffen, dass zumindest etwas von der Solaranlage nachkommt.
Ja, aber jetzt hatten wir gerade Schnee. Da waren die Solaranlagen auch noch zugeschneit.
Ja, richtig. Extremfall halt, Worst Case. Schnee haben wir in Berlin nicht oft, aber dann hilft nur rauf auf die Leiter, um mit einem Besen die Solaranlage möglichst wieder frei zu bekommen, damit der Strom auch nachkommen kann.
Aber selbst wenn kein Schnee auf der Solaranlage liegt, reicht das doch nicht für den Strombedarf im Winter inklusive Wärmepumpe.
Nein, ganz sicher nicht. Im Dezember kommen dann 2, 3 oder vielleicht auch 5 Kilowattstunden am Tag vom Dach. Das ist nicht viel, aber für den Grundbedarf, also für Licht, Kühlschrank, Gefrierschrank, Handy aufladen, Fernsehen oder vielleicht auch noch das ein oder andere Heizkissen, ist das durchaus genug.
Das ist schon mal was wert, denn es gab viele Leute hier in Berlin beim Stromausfall, die in dunklen Häusern sitzen mussten, weil die Rollläden nicht mehr hochgingen und die ihren Gefrierschrankinhalt entsorgen mussten. Aber ist natürlich blöd, wenn es nicht auch für die Heizung reicht.
Ja, aber da muss man realistisch bleiben. Also wenn der Batteriespeicher leer ist, kommt im Dezember von der Sonne nicht genug nach, um auch noch eine Wärmepumpe betreiben zu können.
Das ist aber unangenehm. Was kann ich da machen?
Naja, mit einer Heizdecke lässt es sich gut eingepackt auch bei niedriger Zimmertemperatur noch einigermaßen gut aushalten.
Ja, das ist eine Lösung, aber doch etwas schwach. Wir wollen doch eigentlich den Leuten hier mehr bieten.
Okay, na gut, dann musst du halt Strom holen fahren.
Wie Strom holen fahren?
Na, das Elektroauto anzapfen.
Wenn es keinen Strom gibt?
Na, erstmal ist die E-Auto-Batterie viel größer als der Heimspeicher. Bei Solarheimspeichern haben wir gerade mal von 10 bis 20 Kilowattstunden geredet. Unser E-Auto, das hat 75 Kilowattstunden und die richtig fetten Autobatterien, die haben inzwischen teilweise auch mehr als 100 Kilowattstunden. Und damit kommst du schon 2-3 Tage weit, auch mit einer Wärmepumpenheizung. Und wenn die Autobatterie leer ist, naja gut, dann fährst du halt Strom holen. Am Beispiel des Stromausfalls in Zehlendorf einfach zum nächsten Schnelllader in Potsdam fahren, wieder voll machen und es reicht wieder für ein paar Tage für alles im Haus inklusive Heizung.
Das klingt ja erstmal gut, aber man muss den Strom vom Elektroauto auch ins Haus bekommen. Dass man beim E-Auto den Strom anzapfen kann, das geht ja auch nicht bei jedem E-Auto.
Nein, leider nicht. Wir reden dann vom sogenannten bidirektionalen Laden und dafür brauchst du eine Wallbox, also eine Station, an die das E-Auto angeschlossen ist, die auch den Strom ins Haus liefern kann. Künftig wird das Standard sein und es gibt heute auch schon Anbieter, die können das, aber leider noch nicht alle.
Das heißt, bei vielen Elektroautos schaue ich in die Röhre?
Auch nicht unbedingt. Da musst du zum Teil improvisieren. Es gibt Anbieter, die sogenannte Vehicle-to-Load-Lösungen auch für bestehende E-Autos anbieten. Zum Beispiel für den Tesla gibt es von einem Drittanbieter einen Adapter, da kann man bis zu 7 kW aus der Batterie zapfen. Das kostet so um die 1000 Euro. Man muss dann die Elektrik im Haus noch so einrichten, dass es auch passt und dass man die Heizung daran angeschlossen bekommt.
Wieder mal nur eine Lösung für Reiche.
Nee, das stimmt nicht. Das preiswerteste E-Auto ist derzeit der Dacia Spring. Den gibt es für 17.000 Euro Neupreis oder für unter 100 Euro im Monat im Leasing. Und auch für den gibt es einen Adapter für Notstrom, also für Vehicle to Load. Immer mit dem Geldbeutel gegen die Vorzüge der Energiewende zu argumentieren, das ist aus meiner Sicht eine richtig platte Ausrede. Wer sich ein neues Auto leisten kann, kann sich auch ein E-Auto mit Notstrom leisten. Punkt.
Okay, dann haben wir doch eine Lösung für einige Menschen. Gebrauchte E-Autos wird es mit der Zeit auch immer mehr geben und somit wird die Lösung auch für mehr Menschen zugänglich. Das heißt, mit einem Solarbatteriespeichersystem und einem E-Auto, das im Notfall Strom nachliefert, braucht man vor einem Stromausfall auch im Winter keine wirkliche Angst mehr zu haben. Das gilt aber nur fürs Eigenheim. Wie ist das denn mit der Mietwohnung? Da sind die Möglichkeiten doch deutlich eingeschränkt.
Na, nicht unbedingt. Also das, was im Großen, also im Einfamilienhaus geht, das klappt im Kleinen in der Mietwohnung natürlich auch.
Wo willst du da die Batterie hinstellen?
Na, auf dem Balkon. Ja, und wenn es sein muss, einfach ins Wohnzimmer. Jedes Jahr werden Hunderttausende an Balkonsolaranlagen gebaut. Solarmodule an die Balkonbrüstung, Wechselrichter ab in die Steckdose und du kannst einen Teil des Strombedarfs in der Mietwohnung decken. Und für solche Systeme gibt es auch Batteriespeicher, die notstromfähig sind. Die sind so groß wie eine Kiste Bier und haben meist auch eine Notstromsteckdose.
Aber solche Systeme sind viel kleiner als für ein Einfamilienhaus.
Ja klar, wir reden da nur über ein paar Kilowattstunden. Und von den Solarmodulen am Balkon kommt natürlich auch viel weniger nach als von einer großen Solaranlage auf dem Dach. Da muss man sich schon ziemlich einschränken, sicher. Aber für Licht, Smartphone, Fernsehen, da reicht es doch. Und vielleicht auch noch für den Kühlschrank für einen Tag. Wenn du Glück hast, auch noch für ein paar Heizdecken, mit denen du dich dann warm einpacken kannst.
Die Heizung kannst du dann nicht so einfach damit betreiben.
Nein, natürlich nicht. Also in der Mietwohnung hast du ja meist eine Zentralheizung. Da müsste sich der Hausbesitzer oder die Hausbesitzerin drum kümmern. Du kannst dir höchstens ein Infrarotheizungsmodul besorgen, das kostet nicht viel und kann dann zumindest mal eine Ecke der Wohnung einigermaßen angenehm warm halten.
Aber dafür reicht doch sicherlich nicht der Balkonspeicher.
Na, wirklich lange sicher nicht, nein, klar. Aber da kannst du auch auf das E-Auto zurückgreifen.
Wie soll ich mir das vorstellen? Soll ich da etwa ein Kabel aus dem Küchenfenster werfen?
Oh, das mit dem Kabel aus dem Fenster ist doch gar keine so schlechte Idee. Wenn es geht, natürlich besser vom Balkon als aus dem Küchenfenster. Aber warum nicht? In anderen Ländern ist das ja durchaus Praxis. In Deutschland bekommt man da zu normalen Zeiten gleich Ärger, spätestens dann, wenn das Kabel über den Bürgersteig geht. Aber ich meine, wenn wir flächendeckenden Stromausfall haben, dann hat auch das Ordnungsamt sicherlich was Besseres zu tun, als Strafzettel zu verteilen.
Wenn du ein Kabel aus dem Fenster wirfst, dann zieht es aber auch kalt durchs Fenster rein. Das muss ja offen bleiben, um das Kabel nach drinnen zu bringen.
Hey, mein Gott, wir haben Stromausfall. Da musst du halt ein bisschen improvisieren. In der Eigentumswohnung machst du einfach ein Loch in den Fensterrahmen, fertig. Ansonsten musst du halt ein bisschen Gafferklebeband da haben. Dann klebst du einfach mit Plastikfolie den Fensterspalt wieder zu, dichtest das noch ein bisschen Handtüchern und Decken ab und auch alles ist gut.
Und wenn das Auto nicht direkt vor dem Haus parken kann?
Oh, dann wird es in der Tat etwas schwieriger. Es gibt auch tragbare Batteriespeicher. Die kannst du einfach im Auto wieder aufladen und den Strom dann ins Haus tragen. Wahnsinnig viel geht in solche Batteriespeicher nicht rein, 1 oder 2 Kilowattstunden vielleicht, aber das ist auch besser als nichts.
Was kosten die?
Wenige 100 Euro.
Naja, ist aber eine teure Stromausfallversicherung.
Naja, aber die Leute, die rennen jetzt auch los und kaufen sich reihenweise Benzin- und Dieselgeneratoren. Für die Wohnung ist das nichts. Damit vergiftest du dich und bringst dich damit um. Außerdem ist auch der Sprit relativ schnell alle. Die Leute haben das gar nicht auf dem Schirm, was die Dinger fressen, wenn du mit denen auch noch eine Heizung betreiben willst. Da ist das E-Auto, der Batteriespeicher oder der Solarheimspeicher auf alle Fälle die preiswertere und bessere Lösung.
Gaskocher und Spirituskocher sind auch nichts für die Wohnung. Das sollten wir auch noch mal vorwarnen.
Guter Punkt. Erstmal gibt's Brandgefahr und bei der Verbrennung entsteht auch möglicherweise Kohlenmonoxid, was tödlich sein kann. Also lasst auf alle Fälle die Finger weg davon, das Zeug gehört nicht nach drinnen. Und wenn du drinnen kochen willst, dann mit einem Induktionskochfeld. Das bekommst du schon für 40 Euro und das kannst du dann mit dem Batteriespeicher betreiben und eine heiße Suppe machen.
Du hast bei der Mietwohnung bis jetzt immer nur von Balkonsolaranlagen geredet. Nun hat aber nicht jede Mietwohnung einen Balkon.
Naja gut, den Batteriespeicher kannst du auch in die Wohnung stellen. Der muss nicht auf dem Balkon stehen. Das Aufladen mit der Solaranlage wird ohne Balkon natürlich schon auch eine Herausforderung. Aber hier gibt es auch leichte, biegsame Solarmodule, die man zur Not aus dem Fenster hängen kann.
Prima, dann haben wir ja einige Lösungen diskutiert, wie jedermann oder jede Frau selbst ihr Stromausfallrisiko erheblich reduzieren kann. Aber müssen wir jetzt alle Selbstvorsorge betreiben oder können wir nicht mal wieder der Politik Feuer unterm Hintern machen, dass die aktiv wird? Wir diskutieren doch im Moment, dass die kritische Infrastruktur besser geschützt werden soll und sicherer ausgeführt werden soll.
Naja klar, du kannst versuchen, möglichst viele Kabel, die noch oberirdisch liegen, zu verbuddeln. Da wird ein Anschlag natürlich deutlich schwerer. Und du kannst natürlich auch alles redundanter ausführen, statt N-1, N-2. Das würde dann bedeuten, dass es nicht nur eine, sondern 2 Ersatzleitungen gibt. Und wenn man die nicht parallel legt, wie in unseren Beispielen, wird es natürlich auch schwieriger, das System lahmzulegen. Aber wenn du willst, kannst du natürlich das auch alles kappen. Und solche Systeme sind natürlich auch wesentlich teurer. Sicherheit kostet. All diejenigen, die jetzt nach mehr Sicherheit schreien, sind doch die, die zuerst jammern, wenn dadurch die Netzentgelte und damit auch die Stromkosten steigen.
Momentan wird ja auch über Videoüberwachung von kritischer Infrastruktur geredet. Das wäre etwas preiswerter.
Naja, für mich auch eher so ein bisschen Aktionismus. Eisenkette um das Stromkabel drum, Benzin drüber angezündet. Ja, und bis die Polizei dann da ist, ist das Kabel auch schon abgefackelt. Du kannst nicht direkt neben jedem Hochspannungsmast die Bundeswehr stationieren. Das Stromsystem, so wie es heute aufgebaut ist, ist und bleibt verwundbar. Man kann das Risiko reduzieren, das aber nicht völlig vermeiden.
Das heißt, wir müssen uns auf Stromausfälle besser vorbereiten und das heißt auch, dass der Katastrophenschutz in Deutschland neu gedacht werden muss und auf die neue Bedrohungslage angepasst werden muss.
Ja, völlig richtig. Der Stromausfall in Berlin hat doch gezeigt, dass Deutschland beim Katastrophenschutz nicht wirklich gut aufgestellt ist. Es kann nicht sein, dass man bei einem Stromausfall Altenheime und Krankenhäuser evakuieren muss. Da muss die Politik dafür sorgen, dass wir im Notfall ausreichend Notstromaggregate haben, die für solche Fälle da sind. Und wir müssen die Chancen der Energiewende nutzen, um im Krisenfall resilienter zu werden.
Die Chancen der Energiewende nutzen? Was meinst du damit?
Ja, was im Kleinen geht, also in der Wohnung oder im Haus, kann man natürlich auch viel, viel größer denken. Wir bauen derzeit in riesengroßen Mengen zentrale Batteriespeicher, also Containerlösungen, die für die Energiewende Strom zwischenspeichern sollen. Wenn man diese Speicher intelligent verteilt und so einplant, dass sie die Stromversorgung in Strominseln aufrechterhalten können, dann ist es durchaus auch möglich, dass bei einem großen Stromausfall kleine Inseln weiterlaufen, gespeist durch Solarenergie, Windstrom und Batteriespeicher. Das muss man jetzt aber alles planen und mitdenken. Und diese Idee, die ist nicht neu. Der VDE hat das schon vor einigen Jahren als sogenannten zellulären Ansatz diskutiert. Gerade in den Zeiten, die immer unsicherer werden, muss sich auch die Politik und unsere Gesellschaft Gedanken machen, dass wir solche Lösungen möglichst schnell an den Start bringen.
Das hört sich super an. Das Stromnetz wird angegriffen, es kommt zu größeren Ausfällen. Dann gibt es viele kleine Inseln, die einfach weiterlaufen, als ob nichts gewesen wäre. Entweder das einzelne Haus, die einzelne Wohnung oder der einzelne Stadtteil, der durch ein Solarbatteriesystem oder einen Windpark vor den Toren der Stadt mitgespeist wird. Dann reicht es sogar im Winter für die Heizung, wenn ausreichend Wind da ist. Ich glaube, das muss in die Köpfe rein, dass die Energiewende kein Problem darstellt, sondern eine Chance, uns sicherer, resilienter und unabhängiger zu machen. Das heißt, wir müssen jetzt Tempo bei der Energiewende machen und die ganzen Chancen, die uns die Energiewende bietet, auch wirklich nutzen.
Genau. Und darum sollten wir dieses Thema auch unbedingt auf die politische Agenda setzen. Fragt in euren Gemeinden, in euren Landkreisen und bei euren Abgeordneten im Bundestag nach, ob sie schon Konzepte mit erneuerbaren Energien und Stromspeichern am Start haben, um im Fall größerer flächendeckender Stromausfälle die Energieversorgung sicherer zu machen. Fragt, wie die Notstromversorgungskonzepte aussehen und was im Krisenfall geplant ist, damit ihr Bescheid wisst und damit ihr auch Druck machen könnt, damit das Ganze am Ende auch funktioniert und damit die Politik sieht, was wir von ihnen erwarten.
Da die Politik ja immer relativ lange braucht, um sinnvolle Lösungen umzusetzen, seid auch selbst vorbereitet und sorgt für ausreichend Vorräte. Baut euch möglichst bald das eigene Solarsystem, entweder auf dem Balkon oder auf dem Dach, zusammen mit einem Batteriespeicher und wenn ihr ein Elektroauto kauft, dann mit einem Vehicle-to-Load-System.
Ihr habt gesehen, wir sind nicht machtlos bei einem Stromausfall. Wir sind derzeit einfach nur insgesamt schlecht vorbereitet. Nutzen wir die Chance der Energiewende, dann wird in wenigen Jahren ein Stromausfall überhaupt keinen Schrecken mehr verbreiten können.
Genau. Diskutiert mit Freunden und Nachbarn über das Thema Resilienz und Stromsicherheit und erzählt von den Chancen der Energiewende. Die Energiewendekritiker verbreiten so viel Unsinn und schüren Ängste, da ist es wichtig, dass wir alle von den positiven Seiten reden und den Unsinn gerade rücken und den Leuten die Angst nehmen.
Prima, das kann ich nur unterstreichen. Das war es wieder mal für heute. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann setzt ein Like, abonniert uns auf einen der Podcast-Plattformen. Gerne könnt ihr auch auf YouTube in den Kommentaren diskutieren. Bleibt aber sachlich und freundlich, alles andere fliegt raus. Dankeschön fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Danke auch von mir. Bis zum nächsten Mal.